Du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also Fakt ist, wenn einem online etwas begegnet, was einem Angst macht, zum Beispiel, dass man belästigt wird in Chats oder auch gemobbt wird, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich an eine Bezugsperson wendet.
Ja, moin. Also ich bin Jugendreporter bei Salon 5, mache das auch zum ersten Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Mein Name ist Aref Majub und heute haben wir den Einblick in die Gaming-Woche und ja, ich habe einen besonderen Gast bei mir und zwar die Deria Lehmeier. Sie ist Expertin für Jugendschutz an der Landesanstalt für Medien NRW. Und ich möchte Sie heute dementsprechend auf die Punkte Jugendschutz, Umgang mit dem eigenen Umfeld zum Thema Gaming anlegen und dann halt auch noch zusätzlich, ja, wie es halt ist, Umgang mit Pay-to-Win-Spielen. Seid darauf gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, auch für mich, da es für mich das erste Interview ist, das ich führen werde. Und ja, I try my best. So, jetzt würde mich schon mal interessieren, wer Sie überhaupt sind.
Ja, ich stelle mich gern einmal vor. Mein Name ist Deria Lehmeier und ich bin Referentin bei der Landesanstalt für Medien NRW. Ich bin dort im Team Prävention, das heißt, wir betreuen zwei Projekte, Medienscouts NRW und das Projekt Zebra. Und ich bin dort für die medienpädagogischen Aufgaben mitverantwortlich. Bei den Medienscouts geht es darum, dass wir Schüler ausbilden, die dann super fit sind in verschiedenen Medienthemen und dieses Wissen dann in die Schule tragen. Das heißt, ihre MitschülerInnen können sich dann an sie wenden mit Fragen und Problemen zum Thema Mediensucht, zum Thema Online-Mobbing. Aber auch wenn es um kreative Mediennutzung geht, verschiedenste Sachen. Und dann beraten die Medienscouts ihre MitschülerInnen auf Augenhöhe. Und dann betreue ich noch das Projekt Zebra mit. Zebra ist eine Online-Beratungsplattform, auf der jeder seine Frage stellen kann. Zum Thema digitale Medien unter fragzebra.de kann man sich an uns wenden und wir freuen uns auf Fragen.
Das hört sich wirklich einen spannenden Arbeitsalltag an und mit vielen Projekten, wahrscheinlich auch mit sehr viel Euphorie gestaltet. Und ja, das freut mich, einen kleinen Einblick zu bekommen in Ihrem Arbeitsalltag. Ja, dann fangen wir erstmal direkt an. Also ja, warum ist Jugendschutz im Gaming überhaupt so wichtig?
Ja, also das Jugendschutzgesetz soll ja Kinder und Jugendliche schützen, indem sie in ihrer Entwicklung nicht beeinträchtigt werden durch Sachen, die ihrem Alter noch nicht entsprechen. Man spricht da von entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten und dabei geht es zum Beispiel um Gewalt in Computerspielen oder auch um die Verherrlichung von Suchtmitteln, wie zum Beispiel Drogen oder auch herabwürdigende Sprache oder Glücksspielelemente. Also das sind alles Dinge, die Minderjährige überfordern können, die sie nicht verarbeiten können, die sie auch ängstigen können oder verunsichern. Und der Jugendschutz ist hier besonders wichtig, weil es eben Spiele gibt, in denen alle diese Elemente vorkommen, sei es jetzt Gewalt, Glücksspiel, was auch immer. Und die sind dann ab 16 freigegeben oder erst ab 18 und verlangen eben einen gewissen Grad an Reife. Das heißt, die setzen voraus, dass die Person, die das spielt, sich auch vom Geschehen distanzieren kann und ja, da nicht drunter leidet, wenn sie das dann sieht oder wenn sie dem begegnet in Online-Games. Das heißt, ganz, ganz viele Games dürfen eben in der Öffentlichkeit nur dann für Minderjährige zugänglich sein, wenn sie durch ein Verfahren nach dem Jugendschutzgesetz für eine Altersstufe freigegeben werden. Und in dem Verfahren prüft die USK, das ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, ob ein Spiel dann ab 0 freigegeben ist oder ab 6 oder ab 18 und hat da festgelegte Kategorien, mit denen sie arbeitet, um eben Jugendliche vor diesen Inhalten auch zu schützen.
Ja, früher gab es das Thema Killerspiele. Wie weit ist das aktuell? Auch in Bezug auf, ich bin mir definitiv sicher, das war ja im Prinzip so der Begriff Killerspiele, als die ganzen Amokläufe dann halt stattgefunden haben. Inwiefern ist das jetzt noch aktuell, also jetzt zur heutigen Sicht?
Ja, also diese Killerspiele oder auch Ego-Shooter, in denen man dann wirklich mit einer Waffe auf Menschen schießt, ne, standen früher sehr in der Kritik, genau wie du gerade gesagt hast, da es hieß, dass die gewalttätig machen und aggressiv. Und mittlerweile gibt es dazu aber ganz, ganz andere Studien oder neue Studien. Und es ist klar, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen Gewalt und dem Spielen von gewalttätigen Spielen. Also was Gewaltbereitschaft betrifft, spielen ganz andere Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel real erlebte Gewalt im Leben von Kindern und Jugendlichen oder auch der Erziehungsstil. Also die Studien haben gezeigt, dass es da jetzt keinen klaren Zusammenhang gibt und dass SpielerInnen auch gut unterscheiden können zwischen Spiel und Realität und dass denen klar ist, wenn sie im Spiel schießen, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Dennoch darf natürlich nicht vergessen werden, dass die Gewaltdarstellung in Medien Auswirkungen haben kann auf Kinder und auf Jugendliche, dass sie eben emotional überfordern können, dass sie Angst einjagen kann. Und hierzu gibt es auch eine ganz tolle Website, das ist der Spieleratgeber NRW, der auch regelmäßig Einschätzungen zu neu erscheinenden Spielen herausgibt, wenn man sich informieren möchte.
Okay, Sie haben einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, worauf ich mich jetzt auch beziehen möchte, und zwar die Wissenschaft. Was sagt überhaupt die Wissenschaft? Das haben Sie jetzt schon bereits also teilweise erläutert, und ich wollte halt jetzt mit einer konkreten Frage ankommen. Wie werden Jugendliche in ihrer geistigen Entwicklung, wenn sie regelmäßig solche Ballerspiele konsumieren, beeinflusst?
Also es gibt ja diese Alterseinstufungen ab 16 oder ab 18, eben weil es eine Beeinflussung geben kann und weil man eben sagt, dass diese Spiele hinderlich sein können für die Entwicklung von jungen Menschen, ne? Das heißt, man wird dort viel Gewalt ausgesetzt, was bedeuten kann, dass man weniger Empathie fühlt gegenüber anderen, dass man sich dann auch weniger in andere hineinversetzen kann. Ja, dass man vielleicht Albträume bekommt und da nicht so richtig unterscheiden kann, dass es wirklich ein Spiel ist, ne? Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr jung ist und ein Spiel spielt, das irgendwie ab 18 erst freigegeben ist. Und ja, viele Minderjährige sind manchmal emotional einfach nur nicht in der Lage dazu, solche Spiele zu spielen. Und ganz grundsätzlich ist es aber so, dass wir auch bei der Landesanstalt für Medien NRW und in unseren Projekten Gaming gegenüber auch positiv gestimmt sind. Also wenn du jetzt ein Spiel spielst, was für dein Alter geeignet ist, dann kann das natürlich auch viele Vorteile haben, ne? Angefangen von Fähigkeiten, die gefördert werden, wie Hand-Augen-Koordination, Problemlösefähigkeit, logisches Denken, aber auch eine Selbstwirksamkeit, die man erlebt. Also das ist ja auch der Grund, warum diese Spiele eine große Faszination oft ausüben auf jüngere Menschen oder auf Erwachsene auch, weil man eben mit seinem Handeln direkt eine Wirkung erzielt und direkt was Positives erlebt. Und man kann sich auch mit anderen austauschen, mit anderen vernetzen online. Also es gibt auch viele positive Faktoren, die da gegeben sind.
Da sprechen Sie einen guten Punkt auch zu den sozialen Kompetenzen an, auf die ich jetzt gleich gehen wollte, und zwar mit der Frage, wie beeinflusst Gaming die sozialen Kompetenzen von Jugendlichen überhaupt?
Also es gab ja früher dieses Klischee von dem Gamer-Nerd, der irgendwie im Dunkeln in seinem Kellerloch hockt und überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Und das ist längst überholt. Also ich glaube, viele Jugendliche nutzen mittlerweile das Internet allgemein, aber natürlich auch Games, um sich zu vernetzen mit anderen und um sich auszutauschen. Das ist quasi wie ein gemeinsames Hobby, wie Fußball spielen. Und das ist auf jeden Fall erstmal positiv zu bewerten. Aber was wir natürlich auch immer dazu sagen müssen, wenn man viel online unterwegs ist, wenn man viel in Games auch Chats nutzt, erhöht das natürlich auch die Gefahr, dass man auf fremde Leute trifft, die einem nicht unbedingt was Gutes wollen. Stichwort ist das Cybergrooming, also sexuelle Belästigung findet auch in Online-Games statt, so wie überall im Internet, wo Kinder und Jugendliche sich bewegen. Und das heißt, es ist so ein bisschen, ja, so ein zweischneidiges Schwert, wo Jugendliche natürlich gucken müssen, mit wem tausche ich mich da aus? Ist das wirklich eine Person, die so alt ist wie ich? Ist das wirklich eine Person, die mir Gutes will? Und inwiefern kann ich das auch herausfinden? Und wenn einem wirklich mal online was passiert, wenn man vielleicht wirklich mal kontaktiert wird oder komische Fotos zugeschickt bekommt, kann man sich auch an die Landesanstalt für Medien wenden. Unter fragzebra.de, der Beratungsplattform, haben wir eben auch die Möglichkeit, Cybergrooming tatsächlich auch zu melden. Und wir arbeiten da mit der Polizei zusammen, das wird dann auch zur Anzeige gebracht.
Ja, also ich kenne das zum Beispiel von mir. Also ich habe noch, also ich habe seit Februar 2022, nee, 2020 aufgehört zu zocken, aber davor hatte ich immer eine gute Erfahrung damit. Also, dass wir dann halt irgendwie uns regelmäßig ausgetauscht haben und dann halt uns zu bestimmten Zeiten getroffen haben, um einfach zu plaudern, einfach nur so eine Laberecke zu haben, damit wir halt irgendwie trotzdem nebenbei auch noch in der virtuellen Welt einschlüpfen können und halt uns gegenseitig ja irgendwie supporten können oder aber auch einfach so nur zu reden. Ja, zum Beispiel, was die Problematiken angeht, wie sollte ich das dann im besten Fall meinen Eltern gegenüber vermitteln, dass ich dann halt irgendwie Bezugspersonen habe, an die ich mich am besten wenden kann, weil für viele ist es halt auch schwierig, darüber zu reden, wenn sie jetzt im Internet auf sexuellen, ja genau, gegenüber von sexuellen Belästigungen oder aber auch von Leuten, die halt jetzt nicht in dem Rahmen passen würden oder die halt, die man halt jetzt zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte.
Du meinst, wie man das Thema am besten mit seinen Eltern bespricht?
Ja, genau, oder beziehungsweise aber auch in der Schule, welche Bezugsperson kann ich ansprechen, ob ich das mit meinen Freunden besprechen sollte oder aber auch SchulsozialarbeiterInnen.
Ja, du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also Fakt ist, wenn einem online etwas begegnet, was einem Angst macht, zum Beispiel, dass man belästigt wird in Chats oder auch gemobbt wird, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich an eine Bezugsperson wendet. Das können die Eltern sein. Das können ältere Geschwister sein, das können Freunde sein. Wichtig ist halt, wenn man sich an Gleichaltrige wendet, dass man dann auch bedenkt, wann man Erwachsene mit einbezieht. Also vielleicht ist das Thema unangenehm, vielleicht findet man gar nicht die Worte dafür, das direkt mit Erwachsenen zu besprechen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man MitschülerInnen, FreundInnen hat, an die man sich wenden kann. Aber wenn wirklich was Ernstes passiert ist, man vielleicht Nacktfotos zugeschickt bekommen hat oder irgendwas anderes, was eine ganz kleine Grenze überschreitet, kann man sich auch an Lehrkräfte wenden. Ne? Und online hat man eben auch die Möglichkeit, wenn man nicht direkt zur Polizei möchte, das bei uns zu melden, bei Zebra, bei der Landesmedienanstalt. Da gibt es ein Formular, das ist ganz einfach aufgebaut, wo man einfach nur gefragt wird, mit wem hattest du Kontakt, auf welcher Plattform. Man kann auch Screenshots anhängen von Chatverläufen. Und das ist immer so diese Regel, die wir auch den Jugendlichen mit auf den Weg geben, dass man Beweise sichert, Screenshots macht, dann die Person auch meldet auf der Plattform, wenn was passiert ist und die Person auch blockiert. Und dann kann man eben schauen, welche weiteren Schritte eingeleitet werden müssen.
Viele Eltern haben auch Vorurteile gegenüber das Gaming und wie soll ich das am besten als Jugendlicher richtig kommunizieren, damit man halt auch seitens der Jugendlichen Aufklärungsarbeit gegenüber den Eltern halt vermittelt oder beziehungsweise ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch bei euch Angebote, die man halt in Erwägung ziehen kann, um dann halt auch das Beste rauszuholen, was Aufklärungsarbeit angeht.
Ja, absolut. Also ich glaube, das Wichtige ist, da immer im Gespräch zu bleiben und den Eltern vielleicht auch einfach mal zu zeigen, was man da gerne spielt. Also je nachdem, ob man eine Konsole zu Hause hat oder das am Smartphone macht, den Eltern einfach mal zeigen, das zocke ich gerne und das sind die Personen, mit denen ich das gerne zocke. Und vielleicht kann man das ja auch mal mit den Eltern zusammenspielen. Also dass man es nicht nur zeigt, sondern wirklich auch aktiv so eine Runde Mario Kart oder FIFA oder GTA oder was auch immer da gespielt wird, mit den Eltern durchgeht, um auch so ein bisschen diese Vorurteile zu nehmen, ne? Dass Gaming irgendwie nur negativ ist und dass da nur irgendein Quatsch passiert. Also ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Und Eltern, die sich informieren wollen über Gaming, können sich auch bei der EU-Initiative ClickSafe informieren unter clicksafe.de. Das ist eine Website mit ganz, ganz vielen Materialien und Tipps. Da gibt es auch extra eine Seite zum Thema Gaming, mit Checklisten, mit Broschüren, mit Videos. Da kann man gut eintauchen als Elternteil oder sich eben auch an Zebra wenden, per Chat oder per WhatsApp. Und zum Beispiel, wenn man irgendwie Bedenken hat, dass das Kind zu viel zockt oder dass es sich vermehrt zurückzieht, dann sind wir eben auch da und helfen weiter.
Okay, ja, das hat auf jeden Fall gute Einblicke gezeigt, dass man halt irgendwie auch solche Informationsangebote definitiv wahrnehmen könnte als Elternteil und dass man halt auch gegenüber, also mit den Jugendlichen interagiert und dann halt auch dementsprechend besser vermittelt bekommt. Und ja, dann wollte ich halt auch zu einer weiteren Frage kommen. Welche Auswirkungen sieht man im Alltag allgemein in Bezug auf Gaming? Also Sie haben schon angesprochen, jetzt geht das ja so in Richtung sozialen Kompetenzen oder aber auch so eventuell Streitigkeiten. Welche Auswirkungen sieht man denn noch innerhalb der Wissenschaft?
Also aus wissenschaftlicher Perspektive kann ich es dir jetzt nicht aus dem FF beantworten, aber in der unserer medienpädagogischen Perspektive oder auch in der Erfahrung, die wir mit Eltern machen, kommt ganz oft das Thema Mediensucht auf. Ne? Dass es dann heißt, mein Sohn oder meine Tochter spielt jeden Tag nach der Schule 3 Stunden am Handy oder 4 Stunden oder 5 oder 6. Ist das noch normal? Oder muss ich jetzt eigentlich schon eine Suchtambulanz aufsuchen? Wie gehe ich damit um? Und klar hat die Corona-Pandemie das auch enorm verstärkt. Ne? Du hast es gerade gesagt, man hat das irgendwie als virtuellen Austauschraum genommen für sich und seine FreundInnen, weil man sich einfach in der realen Welt nicht begegnen konnte. Und deswegen sind einfach die Bildschirmzeiten auch enorm angewachsen in dieser Zeit. Es ist aber ganz wichtig, immer zu betonen, dass nur weil jemand viel Online-Zeit verbringt, viel zockt, nicht direkt süchtig ist. Also es gibt da ganz viele andere Dinge, die dann wirklich problematisch erst sind. Zum Beispiel, wenn die Person zockt und dafür Familie und FreundInnen total vernachlässigt. Oder die schulischen Leistungen total leiden, wenn Hobbys auf einmal nicht mehr verfolgt werden. ClickSafe hat dafür auch so eine Checkliste rausgegeben, die nennt sich digitale Abhängigkeit oder ist mein Kind digital abhängig? Das kann man mal durchgehen. Und das ist eigentlich selten der Fall, dass jemand dann wirklich süchtig ist. Es ist aber tatsächlich so, dass seit letztem Jahr Gaming Disorder auch offiziell anerkannt ist als Krankheit. Und wenn man da den Verdacht hat, dass ein Mitschüler oder eine Mitschülerin oder eben das eigene Kind als Elternteil gefährdet ist, kann man sich zum Beispiel auch an den Fachverband Medienabhängigkeit wenden und da dann eben schauen, dass professionelle Hilfe gesucht wird.
Auch in Bezug auf andere Bundesländer, also ihr macht es ja eigentlich nur für NRW. Gibt es da halt auch Angebote, sage ich jetzt mal, von den anderen Bundesländern oder welche zentralen Anlaufstellen gibt es da überhaupt? Damit man das halt auch für die ganze Republik abdecken kann, für innerhalb der Jugendlichen.
Bundeslandübergreifend, ganz deutschlandweit wäre beim Thema Sucht auf jeden Fall der Fachverband Medienabhängigkeit, der bearbeitet diese Anliegen. Und sonst kann man sich auch deutschlandweit informieren beim Spieleratgeber NRW. Das heißt zwar NRW, aber das ist ein Online-Angebot für jeden. Und auch ClickSafe ist ein bundesweites Angebot. Also auch da kann man sich informieren aus ganz Deutschland heraus.
Okay, na gut. Ja, danke für die tollen Eindrücke, die es halt hier gegeben hat. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Jugendliche spielen mit 14 bereits Titel, die ab 18 freigegeben sind, wie zum Beispiel GTA. Inwiefern könnte es eventuell problematisch sein oder warum wird das halt in Anspruch genommen oder was sind halt Ihre Eindrücke?
Also Spiele, die dann erst ab 16 oder ab 18 freigegeben sind, die dürfen zwar im Geschäft offiziell nicht verkauft werden an jüngere Menschen, aber es gibt natürlich trotzdem Wege, wie die da dran kommen, ne? Vor allem eben in der Online-Welt. Und ja, Spiele, die dann ab 18 erst freigegeben sind, und Gewalt beinhalten oder Drogenverherrlichung oder Glücksspielelemente üben natürlich auch eine große Faszination aus auf Jugendliche. Also das Jugendliche neugierig sind auf Sachen, ist ja ganz normal. Das ist Teil der Entwicklung, das ist Teil dieser Lebensphase und die möchten sich gerne ausprobieren. Jugendliche sehen wahrscheinlich auch, dass die FreundInnen das spielen und wollen dann auch mithalten können. Und Spiele, die dann zum Beispiel aufgeladen sind mit Gewalt oder mit anderen spannenden Elementen, sorgen natürlich auch dafür, dass das Spiel noch mal aufregender ist, ne? Oder wenn das Spiel besonders spannend ist oder gruselig oder so, hat das auch was mit Emotionsbewältigung zu tun. Das heißt, die SpielerInnen halten sich eigentlich in einer real sicheren Umgebung auf und wissen das auch und trotzdem sind sie dann natürlich total emotional involviert, so wie wenn man einen Horrorfilm guckt und eigentlich weiß, mir kann nichts passieren, aber ich fühle jetzt ja trotzdem Angst oder ich fühle trotzdem mit. Ja, und viele Spiele, die erst ab 18 freigegeben sind, basieren auch darauf, dass SpielerInnen Macht entfalten und das Spiel kontrollieren. Und vielleicht ist man auch als Jugendlicher manchmal im Alltag irgendwie verunsichert oder ängstlich. Und in solchen Spielen kann man dann ja auch das ausleben, dass man irgendwie ja Selbstwirksamkeit erlebt und sowas dann auch kompensiert in dem Moment.
Gaming ist mittlerweile allgegenwärtig auf diversen Geräten. Wie geht der Jugendschutz mit dem Thema Sucht um? Das hast du ja zum Beispiel auch angesprochen,
Ich kann es auch noch ein
dass
bisschen
da halt
erläutern, wenn
diverse.
du möchtest.
Ja, genau, dass es dort halt diverse Angebote gibt in der Richtung und dass man halt auch irgendwie dadurch Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit betreiben kann. Aber wie sieht es denn in der Realität aus? Wird sowas überhaupt in Anspruch genommen? Wie sehen da die Zahlen aus, die Daten und die Fakten?
Also tatsächlich ist es so, dass Suchtfolgen, was jetzt Gaming angeht, im Jugendschutz gar nicht geregelt ist. Also im digitalen Jugendschutz geht es dann eher, ne, um die Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, zum Beispiel Gewalt oder Drogen. Und was jetzt Daten und Fakten angeht, die habe ich leider nicht parat. Es gibt aber die Gym-Studie und die erscheint jedes Jahr. Die ist jetzt auch gerade vor ein paar Wochen erst erschienen. Und da geht es auch immer ums Thema Bildschirmzeiten und Gaming und was machen die Jugendlichen eigentlich online. Genau, da kann man dann zur Not auch nochmal nachlesen.
Inwieweit sind Glücksspielelemente in Videospielen heutzutage ein Problem? Also man merkt ja auch zum Beispiel bei FIFA, dass es da halt irgendwie dieses Pay-to-Win-System gibt oder aber auch bei anderen Spielen, dass man halt durch zusätzliche Charaktere oder zusätzliche Aufwand, in dem man halt zusätzlich zahlen muss, ein Problem sein könnten für Jugendlichen.
Ja, absolut. Also Glücksspielelemente spielen in Online-Games eine große Rolle. Man spricht ja auch vom sogenannten Gambling, also ein Mix aus Gaming und Gambling. Gambling ist ja dieses ganz klassische Glücksspiel am Automaten. Ja, mittlerweile finden sich halt in vielen Online-Games ganz typische Elemente aus dem klassischen Glücksspiel, die sowohl dafür sorgen, dass es schwerfällt, mit dem Spielen aufzuhören, als auch eben dafür sorgen, dass man Geld ausgibt, also dazu regelrecht verleiten und verführen. Es gibt zum Beispiel in einigen Spielen sogenannte Lootboxen, sodass man eben nach
Ja,
dem,
wie bei FIFA.
ja, sodass man eben nach dem Erfüllen einer Aufgabe eine Belohnung bekommt, aber man kann diese Boxen eben auch mit echtem Geld kaufen und die beinhalten dann zufällige Gegenstände oder Zusatzinhalte, wie zum Beispiel Verkleidungen oder Rüstungsgegenstände und die können eben auch einen Spielvorteil verschaffen. Und diese Lootboxen folgen eben diesem klassischen Glücksspielprinzip. Das heißt, man weiß vorher nicht, was sich in der Kiste befindet, kauft es aber trotzdem, gibt dafür Geld aus. Genauso wie wenn man eben das Ergebnis nicht kennt, wenn man eine Münze in den Spielautomaten wirft. Das heißt, Lootboxen können natürlich auch Spielsucht fördern bei Kindern und Jugendlichen, weil der Spielfortschritt durch den Inhalt dann nochmal verstärkt und verbessert werden kann und es nicht nur aufs Können ankommt. Ja, das heißt, man sollte auf jeden Fall immer darauf achten, wenn man online zockt, ob das Spiel Ingame-Käufe hat und solche Muster auch durchschauen können.
Gibt es da konkret einen Unterschied? Weil ich meine, bei Candy Crush gibt es das ja auch mittlerweile, dass man halt, sage ich jetzt mal, auch auf Handyspielen, dass man da halt irgendwie auch anders reagiert. Gibt es dafür eventuell Eindrücke ihrerseits?
Also es ist, glaube ich, schon so, dass das immer perfider wird, was so Strategien angeht, Glücksspielelemente zu verhüllen. Ne? Candy Crush klingt ja total harmlos, das ist irgendwie ein buntes Spiel, das sieht irgendwie erstmal überhaupt nicht gefährlich aus. Aber wenn man da tiefer drin steckt und mal dahinter blickt, wie viel Geld man dann in solchen Spielen auch ausgeben kann, ist es natürlich trotzdem so, dass man da ganz schön den Überblick verliert und dass man gerade als Kind oder als Jugendlicher das erstmal auch gar nicht versteht und das gar nicht reflektiert. Und deswegen ist halt immer wichtig, wenn man dazu aufgefordert wird, pay to win oder hier kannst du jetzt noch das kaufen und dir den Spielvorteil verschaffen oder hier hast du noch mal ein cooles Kostüm, erstmal kurz innezuhalten und zu überlegen, Moment, was will das gerade das Spiel eigentlich von mir und wieso fordert es mich dazu auf, jetzt Geld auszugeben?
Gibt es da eventuell ihrerseits einen Vorschlag, wie man damit am besten umgehen kann? Also wenn man jetzt zum Beispiel tief in seinem Spiel drin ist und dann halt solche ja, Pop-ups dann aufploppen und dann halt, weil das sind halt meistens irgendwie so Reaktionskäufe, dass man dann halt irgendwie sagt, ja, okay, na gut, ich kaufe es mir, warum auch immer, es fördert halt meinen Spielstand.
Ja, also ich glaube, es gibt durchaus Spiele, wo man das im Vorfeld schon ausschalten kann, in den Einstellungen, also bevor man überhaupt anfängt zu spielen, dass man eben angeben kann, ich möchte kein Geld ausgeben oder also, dass diese Funktionen deaktiviert werden. Das ja, verändert das Spiel aber natürlich auch ein bisschen und wenn man dann trotzdem spielt und merkt, hier wird irgendwie Geld ausgegeben, geht es ja eben auch ein Stück weit um Selbstregulierung, ne? Also ich glaube, das, was hier wirklich hilft, ist immer Aufklärung, sich dazu mal ein bisschen einlesen, mit den Freunden auch austauschen, die das Spiel gerne spielen, so hey, wird dir irgendwie auch angezeigt, ständig, dass du hier für 5 € jetzt nochmal ein weiteres Level überspringen kannst und wie hast du das beim letzten Mal gemacht und glaubst du, dass es das eine gute Idee ist, da jedes Mal drauf einzugehen? Also man ist ja auch in der Regel immer nicht alleine und kann sich da gut mit anderen austauschen und eben selber für sich auch überlegen, ob das dann wirklich sinnvoll ist.
Okay, macht es aber auch einen Unterschied, weil es gibt ja auch mittlerweile Ego-Shooter, die halt als Online-Game vermarktet sind, die man halt auch mittlerweile auf sein Handy, ja, mobil praktisch einfach nutzen kann. Gibt es da einen Unterschied, was das Ganze angeht, auf die Auswirkungen der Jugendlichen?
Ja, tatsächlich. Da sind wir nämlich auch wieder beim Thema Jugendschutz. Denn das Jugendschutzgesetz gilt nur für Games, die auch auf Datenträgern erschienen sind. Das heißt, das Spiel muss entweder auf Blu-ray, DVD oder CD oder ja, irgendwie quasi in real erschienen sein. Und erst dann wird es auch geprüft. Also erst dann durchläuft es dieses Verfahren von der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Aber es gibt eben jedes Jahr jede Menge Spiele, die ausschließlich online erscheinen, die dann auf dem Smartphone gespielt werden können oder auf dem Tablet und die durchlaufen dieses Prüfverfahren nicht. Das heißt, bei diesen Spielen besteht nochmal eine erhöhte Gefahr, dass sich da Elemente befinden, die überhaupt nicht geeignet sind für das eigene Alter. Es gibt da auch eine Möglichkeit, oder die Spielehersteller, die diese Spiele hochladen, werden auch dazu aufgefordert anzugeben, ob es da Gewalt gibt, ob es da Pornografie gibt, ob es da Glücksspielelemente gibt, und daraufhin gibt es auch eine Altersempfehlung, aber es wird eben nicht durch einen Experten geprüft. Und natürlich liegt das Ziel der Spielehersteller dann auch darin, möglichst viele Jugendliche oder möglichst viele Menschen zu dem Spiel zu bringen, und Jugendschutz steht da vielleicht nicht unbedingt an oberster Stelle. Das ist das eine, dass diese Spiele einfach nicht so doll geprüft werden. Das nächste ist eben auch das Risiko bei Online-Games, was wir gerade schon hatten, Thema Cyber-Grooming. Also wenn das Spiel mit dem Internet verbunden ist und man in Kontakt mit anderen kommt, erhöht sich eben auch das Risiko, dass man dort Menschen begegnet, die es nicht unbedingt gut meinen mit einem. Und das Dritte bei mobilen Games ist, dass die nicht mehr so wie das früher vielleicht mal war, ausschließlich im Wohnzimmer zu Hause gespielt werden, in der Spielekonsole, an der Spielekonsole, wo die Eltern vielleicht noch mal einen Blick darauf haben können, was machen die Kinder, sondern das verlagert sich aufs Smartphone, das verlagert sich auf einen Raum außerhalb der Wohnung, wo man spielt irgendwie bei Freunden, man spielt in der Schule, man spielt im Bus, und ja, dann kriegen vielleicht Bezugspersonen auch gar nicht mehr unbedingt mit, was die Kinder da eigentlich machen.
Gibt es da eventuell, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das reguliert, auf Bundesebene oder EU-Ebene irgendwelche Richtlinien, die halt angestrebt werden, um das halt im Online-Bereich halt umsetzen zu können, damit halt der Jugendschutz besser beachtet wird?
Also das wurde im letzten Jahr noch neu reguliert, das Jugendschutzgesetz. Nee, vor 2 Jahren, am 1. Mai 2021, wurde das nochmal neu gefasst, dass es eben darum geht, dass diese Alterskennzeichnungen nochmal etwas mehr gestrafft wurden. Aber dass es eben nicht für Inhalte gilt, die ausschließlich online veröffentlicht werden, die nicht auf Trägermedien veröffentlicht werden. Da ist dann eben nicht mehr der Bund verantwortlich, sondern die Länder. Genau, da geht es dann eben um Telemedien oder Rundfunk oder eben Online-Games. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man ein Spiel sieht online, was irgendwie Inhalte hat, die nicht in Ordnung sind, und der Spielehersteller sitzt in NRW, kann man das bei der Landesanstalt für Medien NRW melden, und die prüfen dann den Fall. Und auch wenn der Spielehersteller nicht in NRW sitzt, kann man das theoretisch auch bei der Landesmedienanstalt melden, und die geben das dann an die entsprechende Stelle weiter, auch wenn der Hersteller im Ausland sitzt. Also das wird dann quasi immer an die zuständige Behörde weitergeleitet.
Die Schwierigkeit ist halt immer bei Behörden, dass sie halt immer sagen, ja, wir sind dafür nicht zuständig oder das halt hin und her geschrieben wird. Inwiefern könnte es eventuell zu Problemen da kommen? Oder das Problem ist halt auch noch dabei, der Verbraucher muss erst selber aktiv werden, damit halt sowas durchgehen kann. Es gibt halt keine Kontrollen. Gibt es da eventuell so einen Zukunftsplan, wie in welcher Richtung man eventuell ja, dies behandeln möchte?
Also da müsste ich tatsächlich eher meine KollegInnen aus der Rechtsabteilung fragen. Die sind da immer sehr bewandt, was jetzt zukünftige Pläne angeht. Aber ja, es ist genauso, wie du gesagt hast. Also beziehungsweise es gibt ja Kontrollen, ne? Das hatte ich gerade ja schon erläutert, aber eben bei Online-Games nicht ganz so streng. Und da die BZKJ, Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die prüft auch hin und wieder unabhängig Online-Games. Also auch wenn die nicht gemeldet wurden, auch wenn die nicht auf einem Ton, auf einem Bildträger irgendwie erschienen sind, auch dann prüfen die hin und wieder.
Okay. Ja, das waren auf jeden Fall sehr viele gute Eindrücke, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich fand das sehr bereichernd, heute mit Ihnen darüber zu sprechen. Abschließend wollte ich halt nur noch eine Frage geklärt haben. Haben Sie noch zusätzliche Tipps, die Sie jetzt schon bereits erwähnt haben, aber haben Sie noch Hintertürtipps, wie man halt für Jugendliche, die halt diese Spiele spielen, die halt für Sie nicht freigegeben sind, wie Sie damit am besten handhaben könnten?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man als Jugendlicher sich überlegt, ob einem das wirklich gut tut. Jeder Mensch ist dann natürlich auch ganz unterschiedlich und individuell, aber es gibt diese Altersempfehlung nicht ohne Grund. Also das hat sich jemand ausgedacht, weil eben Jugendliche geschützt werden müssen, weil es ihnen vielleicht nicht gut tut, regelmäßig Gewalt ausgesetzt zu sein, regelmäßig einer Sprache ausgesetzt zu sein, die irgendwie ja herabwürdigend ist, weil es schwerfällt, Glücksspielelemente zu durchblicken und sich davon dann loszulösen, weil Drogen verherrlicht werden. Und ich glaube, jeder Jugendliche, der diesem ausgesetzt ist, sollte sich einfach nochmal fragen, ob er das wirklich will. Und dann eben auch in den Austausch treten mit Bezugspersonen, mit FreundInnen, um sich dann gegebenenfalls ja, da selber besser reflektieren zu können.
Okay. Haben Sie noch letzte Worte zu sagen?
Nee, das wär's eigentlich. Ich glaube, ich habe schon ganz viel erzählt. Ich habe auch ja, unsere Projekte ein bisschen beschrieben. Das ist immer wichtig. Und ja, ich bedanke mich bei dir. Das hast du super gut gemacht. Das war ein total cooles Interview.
Ja, danke schön. Ansonsten würde ich sagen, schaut euch unsere anderen Inhalte auf den diversesten Plattformen an, wie zum Beispiel auf Insta, dort heißen wir Salon5-. Und dann bedanke ich mich viel für das bereichernde Interview und wünsche Ihnen dann noch einen angenehmen Tag.
Dankeschön, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, das hast du super gemacht und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ja, Ihnen ebenfalls.
Dankeschön.
Tschüss.